Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese Dinge ist das Gesetz nicht gerichtet. Ich freue mich mit euch heute, meine Gedanken zu einem sehr heissen Thema zu teilen. Ein Thema, das ganz grundlegende Fragen aufwirft. Und wenn man so grundlegende Fragen anpackt, dann schüttelt man manchmal beim Gegenüber das ganze Lebensgebäude durcheinander. Und das kann sehr herausfordernd sein, kann Ablehnung bewirken von solchen Fragen. Umso mehr freut es mich, dass das möglich ist, heute hier zu dieser Zeit, in diesem Raum, mit euch zusammen. Der Paulus hat sich mit den Galater auch in einer sehr intensiven Diskussion befunden, wo es auch um ganz grundlegende Fragen gegangen ist. Und offenbar haben die biblischen, damals biblischen Texte, also primär das Alte Testament, nicht die Klarheit geschafft, die er gern oder wo sie gern gehabt hätten. Und darum hat er den Galater ganz einen guten Ratschlag gegeben. Wenn es eben nicht ganz so klar ist, was wirklich Gottes Willen ist, weil es eben offensichtlich mehrere Auslegungsmöglichkeiten gegeben hat von den Schriften, dann achtet auch darauf, was für eine Wirkung die verschiedenen Auslegungen auf euch haben. Und genau in diesem Zusammenhang hat er die Frucht vom Geist erwähnt. Und unter genau diesem Ratschlag möchte ich die Diskussion und meinen Beitrag zu dieser Diskussion stellen. Dient er dazu, uns in eine Bewegung zu versetzen, wo zu mehr Liebe, mehr Freude, mehr Frieden führt? Und wenn ja, dann nachher empfehle ich euch, den Gedanken weiterzuverfolgen. Wenn nein, dann meinte ich, ist auch von meiner Seite her durchaus Kritik angesagt. Ich möchte zum Start kurz schildern, wie ich selber zu der Überzeugung gekommen bin, dass die Hölle einmal leer sein wird. Ich habe schon gesagt, ich bin aufgewachsen in einer Freikirche, bin Pastorensohn gewesen. Für mich ist die Bibel von Anfang an sehr vertraut gewesen. Und darum ist für mich auch das Verständnis von Himmel und Hölle ist von Anfang an eigentlich gesetzt gewesen. Ich habe gewusst, ich bin davon ausgegangen, am Ende von unserem Leben wird entweder Himmel oder Hölle auf uns warten. Als Kind habe ich sogar eine Zeit lang auch das Bild vom zweifachen Weg in meinem Zimmer aufgehängt gehabt. Vielleicht kennen das einige. Für mich war das Ausdruck von der Hoffnung gewesen. Ich bin auf dem Weg zum Himmel. Es war Motivation gewesen, mit Gott ernst zu machen und vorwärts zu gehen. Es hat in mir auch das Gefühl für die Tragweite von den Entscheidungen geweckt. Eine Tragweite, die wir im alltäglichen Leben vielleicht eben nicht ganz so immer spürbar vor uns haben. Aber dann bin ich in eine Situation gekommen, wo die Vorstellung vom zweifachen Ausgang ganz eine andere Wirkung bekommen hat auf mich. Eine Person, die mir sehr nahe steht, hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Ich bin überglücklich, dass der Versuch misslungen ist und dass seither keinen weiteren mehr gegeben hat. Aber von dem konnte ich im damaligen Moment nicht ausgehen. Ich musste mit der Möglichkeit rechnen, dass die Person das nochmal wird versuchen und der Ausgang dann vielleicht eben tragischer sein wird. Was macht so eine Situation mit einem, wenn man vom zweifachen Ausgang ausgeht? Ich habe gemerkt, wie ich selber in eine ohnmächtige Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit gekommen bin. Ich selber bei dieser Person zu nahe gestanden, zum Grossen noch mit Ratschlägen zu kommen oder so. Ich musste einfach zuschauen, warten. Und ich habe gemerkt, in dieser Hoffnungslosigkeit habe ich angefangen, mich immer mehr von dieser Person zu distanzieren. Weil die Vorstellung, dass diese Person auf ewig in der Hölle schmoren wird, so schmerzhaft war, habe ich angefangen, wieder Mauern aufzubauen zwischen dieser Person und mir. Ich habe versucht, unempfindlich zu werden ihr gegenüber, dass es ertragbar wird. Je gleichgültiger uns die Menschen sind, umso weniger schmerzt die Vorstellung von einer Hölle. Umgekehrt, je grösser die Liebe zu ihnen ist, umso schmerzhafter wird die Vorstellung von einem zweifachen Ausgang. Ganz besonders im Hinblick auf die Menschen, für die bereits schon das Schicksal besiegelt scheint, dass sie gestorben sind. Also Angehörige von der oberen Generationen. In dieser Situation ist mir Sackgasse klar geworden, in der mich die Vorstellung vom zweifachen Ausgang geführt hat. Entweder kapsel ich mich innerlich ab oder und werde allen Menschen gegenüber gleichgültig. Das ist die eine Möglichkeit und ich habe gemerkt, das widerspricht sowas von all dem, was ich bisher von Gott kennengelernt habe. Wenn Gott Liebe ist, seine Schöpfung liebt, uns auffordert, einander zu lieben, sogar unsere Feinde zu lieben, dann kann es nicht die Lösung sein, dass ich mich den anderen Menschen gegenüber gleichgültig mache. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sollen wachsen in der Liebe zu unserem Gegenüber. Dazu fordert uns die Bibel durchgängig auf. Da muss ich keine einzelne Stelle, denke ich, anführen. Das heisst aber, dass der Schmerz ins Unendliche steigen wird. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie viele Menschen offensichtlich bereits in der Hölle schmoren oder das Schicksal mindestens besiegelt ist, wenn das ein zukünftiger Zeitpunkt ist, und wie viele noch werden dort hinkommen. Für viele Menschen wird es spätestens zum Zeitpunkt vor ihrem Tod keine Hoffnung mehr geben. Was ist der Himmel, wenn wir uns vorstellen, dass drei Viertel, gut gerechnet, von der ganzen Menschheit wird auf ewig schmoren? Die Vorstellung zerstört in mir mindestens jegliche Vorfreude auf eine verheißene Zukunft, die in der Bibel doch auch als Evangelium, als frohmachende Botschaft bezeichnet wird. Lieblosigkeit oder Hoffnungslosigkeit, das ist die Alternative, für die mich persönlich die Vorstellung von Himmel und Hölle stellt. Und das bringe ich mit meinem Glaubensverständnis schlicht und einfach nicht zusammen. Das ist für mich persönlich ein Widerspruch. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Wann das so ist, wie der Paulus da schreibt, wann Gottes Geist uns wirklich in Richtung von Liebe und Freude führt, dann muss es eine andere Lösung geben. Dann kann die Hölle nicht das letzte Wort haben. Und mit dieser These im Hinterkopf habe ich mich dann wieder der Bibel zugewandt und habe dabei ganz erstaunliche Beobachtung gemacht. Ich habe gemerkt, dass Texte, die ich bereits schon gekannt habe, auf eine ganz neue Art und Weise zu mir geredet haben. Ich habe gemerkt, dass es Aussagen in der Bibel gibt, wo, wenn man sie eben nicht schon bereits von dem Mindset ausliest, dass es einen zweifachen Ausgang gibt, dass die Aussagen dann doch sehr stark in Richtung von einer Allerlösung zu weisen scheinen. Ich möchte euch ein paar vorlesen. 1. Korinther 15, dort diskutierte Paulus mit seinen Lesern über die Auferstehung. Eine Passage daraus, Vers 20 bis 28, möchte ich jetzt da lesen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als Erstling derer, die entschlafen sind. Da nämlich durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt werden. Jeder aber an dem ihm gebührenden Platz. Als Erstling Christus, dann die, die zu Christus gehören, wenn er kommt. Dann ist das Ende da, wenn er das Reich Gott dem Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft, alle Gewalt und Macht zunichte gemacht hat. Denn er soll herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet. Denn alles hat er ihm unterworfen, so ist klar, mit Ausnahme dessen, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Der Paulus vergleicht also Jesus mit dem Adam. Wie durch die Sünde vom Adam der Tod in die Welt gekommen ist, so ist durch Jesus die Auferstehung in die Welt gekommen. Wie die Sünde und der Tod über alle Menschen regieren, so werden in Christus auch alle Menschen zum Leben erweckt werden. Und das führt dann zu einer Schlussvision, in der Gott letztlich alles in allem sein wird. Das ist ein gewaltiger Text. Wenn alles wirklich Gott unterworfen ist, wenn er alles in allem ist, wo hat da eine Hölle noch ihren Platz? Der gleiche Vergleich macht Paulus auch im Römer Kapitel 5. Wer den Aufbau vom Römerbrief ein bisschen kennt, weiss, was für eine ganz zentrale Stellung das 5. Kapitel hat. Weil in den ersten 5 Kapiteln umreißt Paulus seinen Leser, was er unter Evangelium versteht. Ab Kapitel 6 kommen dann Konsequenzen und Schlussfolgerungen daraus. Also da an dieser Stelle, wo er den Vergleich zwischen Christus und Adam bringt, ist so wie der Höhepunkt von seiner Darstellung vom Evangelium. Er schreibt also, wie es durch den Fall des einen für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kommt es durch die Erfüllung der Rechtsordnung des einen für alle Menschen zum Freispruch, der ins Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden gemacht wurden, so werden durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Das Gesetz aber ist hinzugekommen, damit der Fall noch größer werde. Wo aber die Sünde größer wurde, da strömte die Gnade umso reichlicher. So sollte, wie die Sünde durch den Tod herrschte, die Gnade durch die Gerechtigkeit herrschen, die ins ewige Leben führt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wow, was wäre, wenn das würde stimmen? Was wäre, wenn es durch den Gehorsam von Jesus zum Freispruch von allen Menschen käme? Hast du den Text schon mal je so gelesen? Oder hast du ihn schon von Anfang an, weil du davon überzeugt bist, dass es zwei Ausgänge gibt, so zurechtgestutzt, dass er dieses bestehende Bild reinpasst? Ich meinte, der Text selber leitet so eine Einschränkung nicht nach. Aus Zeitgründen möchte ich 3 weitere Bibelstellen nur noch vorlesen, ohne sie gross zu kommentieren. Sie stammen aus Kolosser, Epheser und Philipperbrief. Kolosser 1, 19 bis 20, ein bisschen nach dem Text, den Boris bereits vorgelesen hat. Denn es gefiel Gott, seine ganze Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn das All zu versöhnen, auf ihn hin. Indem er Frieden schuf durch ihn, durch das Blut des seines Kreuzes, für alle Wesen, ob auf Erden oder im Himmel. Epheser 1, 17. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Verfehlungen. So reich ist seine Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Alle Weisheit und alle Einsicht ließ er uns zuteil werden, indem er uns das Geheimnis seines Willens kundgetan hat, das darin besteht, in ihm sein Wohlgefallen für alle sichtbar zu machen. So wollte er die Fülle der Zeiten herbeiführen und in Christus alles zusammenfassen. Alles im Himmel und alles auf Erden. Philipper 2, 8 bis 11. Er, Jesus, erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit im Namen Jesus ich beuge jedes Knie. All derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wie wäre es, wenn Gott doch noch, entgegen all unserer Erwartungen und Erfahrungen in unserem Leben, doch noch mit jedem von seinen Geschöpfen im Himmel, auf Erde und unter der Erde zum Ziel käme? Was, wenn am Schluss doch alle Geschöpfe tatsächlich miteinander und mit Gott versöhnt und Teil von der Vollendung in Gottes neuer Schöpfung würden? Wenn am Schluss tatsächlich doch alle Tränen trocknet würden, Heilung stattfinden würde von den Völkern, wie sie in der Offenbarung beschrieben wird. Ist es unmöglich zu erreichen? Klar, für uns definitiv. Aber ist es auch unmöglich für Gott? Ich drücke das ganz bewusst in Frageform auf, weil wir haben bereits gehört, es gibt durchaus Texte, die in der Bibel darauf hindeuten scheinen, dass es nicht so wird sein. Dass doch eben irgendwo eine Hölle mit ewiger Strafe, mit ewigen Qualen könnte geben. Verschiedene Aussagen von Jesus, denke ich, kann durchaus so interpretiert werden. Und doch meinte ich, kann man die Aussagen auch anders verstehen. Der Boris selber hat schon bereits ein bisschen angetönt. Ich persönlich verstehe die Aussagen von Jesus ähnlich wie der Boris als logische Konsequenz von der Sünde. Jesus zeigt, wenn er von der Hölle redet, zeigt auf, wo unsere Sünde uns hinführt. In der Sünde wenden wir uns von Gott ab, wo die Quelle vom Leben ist. Wir kappen schön im Bild vom Astronaut gesehen, bekommt eine Verbindung zum Mutterschiff. Und mit dem ist Sünde eine Macht oder eine Bewegung weg von dem Leben, das auf die Zerstörung des Lebens aus ist. Es ist Antileben. Die Hölle als Ausdruck davon, was die Konsequenz, was die logische Konsequenz ist von der Sünde. Indem Jesus also von der Hölle redet, übt er Gericht. Er deckt auf, was Sache ist. Er sagt, wenn ihr so weiterlebt, wenn das wirklich euer Leben ist, Sünde, Trennung von Gott, dann führt das Leben in eine Richtung, wo die Hölle am Ende steht. Es ist Antileben. Aber jetzt stellt sich die Frage, für was übt denn Jesus Gericht? Warum weist er die Menschen darauf hin? Was ist der Zweck vom Gericht? Warum will Gott dann Gericht üben? Ich meine, das Gericht ist im Gegensatz zu der Hölle eben nicht eine logische Konsequenz, sondern das Gericht ist jetzt ganz ein bewusstes Eingreifen von Gott. Im Gericht greift Gott in den logischen Verlauf ein und unterbricht die Konsequenz. Er lässt nicht zu, dass die Sünde zu ihrem Ziel kommt, indem er eben Gericht übt. Jesus ist gekommen und hat bereits gestartet mit dem Gericht. Er hat uns darauf hingewiesen. Dem können wir uns jetzt noch entziehen. Wir können noch immer in der Sünde leben und uns nicht dessen bewusst sein. Es wird ein Tag kommen, da wird Jesus wiederkommen, da wird Gott Gericht üben. Und dem Gericht können wir uns nicht mehr entziehen. Und von dem Gericht sagt Paulus im Philipper-Hymnus, da wird sich jedes Knie letztlich beugen vor Gott. Und jede Zunge wird bekennen, dass Gott Herr ist. Dort werden wir das Gericht anerkennen. Und das ist für mich ein verheißungsvoller Gedanke. Da wird sich niemand mehr dem Gericht entziehen können. Und da wird der Grundstein gelegt für Erlösung, für Versöhnung, für Vergebung. Gericht ist für mich Startschuss von Versöhnung. Es ist nicht dazu da, mit dem alles abzuschliessen. Es darf nach meinem Verständnis nicht das letzte Wort haben. Sondern es ist ein ganz wesentlicher Bestandteil auf dem Heilsweg, den Gott gestartet hat. Aus Zeitgründen muss ich da hören. Ich habe vermutlich schon recht überzogen. Tut mir leid. Ich möchte nochmal abschließen mit dem Satz von Paulus, weil das ist für mich wirklich so ein ganz grosser Schlüsselmoment geworden. Achtet auf das, wo euch die verschiedenen Lehren oder die verschiedenen Verständnisse hinführen. Führt sie in die Richtung, die Frucht des Geistes aber ist, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese Dinge ist das Gesetz nicht gerichtet. Danke vielmals.
Danke vielmals für die spannenden Beiträge. Ich habe schon 6 Seiten vollgeschrieben, ich hoffe dir auch. Wir machen 10 Minuten Pause, also bis um 10 vor machen wir Pause, dann machen wir da weiter, mit, wo wir da die verschiedenen Sichten, die anderen Sichten gegenseitig auseinandernehmen. Einfach, dass wir jetzt schnell einen Kaffee nehmen können, dann schnell durchlüften und dass wir bereit sind für die nächste Session. Um 10 vor geht es weiter.